Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir haben den 11. November. Es ist 8 Uhr morgens. Heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Es geht heute um zwei große Themen. Einmal die Jahresprognose der Wirtschaftsweisen, die heute vorgestellt wird. Das passiert zwar erst am Nachmittag des heutigen Mittwoch. Die Kernzahl kennen wir allerdings bereits. Dann wollen wir uns angucken, welche Auswirkungen die mittlerweile sehr wahrscheinliche Präsidentschaft von Joe Biden auf die transatlantischen Handelsbeziehungen haben wird und auch welche Folgen das natürlich für die Erholung von der Corona-Pandemie haben wird. Erstmal wollen wir heute Morgen wieder einer Zahl Tribut zollen. Es geht, wie gesagt, um die Jahresprognose der Wirtschaftsweisen. Die rechnen nun mit einer Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr um 5,1%. Damit sind sie noch optimistischer als das ja auch ohnehin schon recht optimistische Herbstgutachten, das ja von einer Schrumpfung um 5,5% ausging. Wir haben nun schon häufiger über Sinn und Unsinn solcher Prognosen gesprochen. Trotzdem die Einstiegsfrage, womit erklären Sie diese Unterschiede?
Ach, dieser Unterschied zwischen 5,5 und 5,1% ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Das können in solchen Prognosen sogar Rundungsfehler sein, also bei verschiedenen Aggregaten. Nur, ich halte die Zahl erstens mal für lediglich ein Szenario. Die Zahl sagt nur, ist eine Wenn-Dann-Analyse. Und zweitens, das heißt im Prinzip, es können so viele Dinge noch passieren in diesem Jahr, dass man nicht wirklich weiß, ob diese Zahl zutreffen wird. Und zweitens, diese Zahl wurde wahrscheinlich, vermute ich mal, so vor 4-5 Wochen erstellt. Ja, so häufig dauert das, bis man dann wirklich die Modelle fertig gerechnet hat und die Zahlen veröffentlicht werden. Heißt, ich glaube an diese 5,1% nicht, weil wir mittlerweile wissen, dass wir mitten in einer zweiten Welle sind, dass wir mittlerweile einen Lockdown-Light oder Wellenbrecher oder wie man es auch immer nennt haben. Und damit ist diese 5,1% im Prinzip schon Geschichte. Und wir werden das wahrscheinlich nicht erreichen können in Deutschland, denn durch diesen Lockdown-Light entstehen jetzt unmittelbar 20 Milliarden Euro an Ausfällen in der Wirtschaft, unmittelbar in den Branchen, die betroffen sind, also Gastronomie, zum Teil Einzelhandel, Reisebranche und so weiter. Und wir rechnen mittlerweile, das sind unsere neuen Zahlen, dass im vierten Quartal die deutsche Wirtschaft wieder schrumpfen wird um 1%. Und damit dürften diese minus 5,1%, der Sachverständigenrat da vorgelegt hat, wahrscheinlich nicht zutreffen, sondern es wird wahrscheinlich negativer werden in Deutschland. Aber nochmals, das sind Zahlen. Wir dürfen uns nicht auf Zahlen fokussieren, sondern letztlich auf Narrative, auf überzeugende Argumente, ökonomische Argumente. Und das wirklich Wichtige sind eigentlich nicht mehr die Zahlen für 2020, sondern das wirklich Wichtige ist die Zahl für 2021. Wie schnell geht es denn wieder bergauf jetzt nach dieser hoffentlich nur in Anführungszeichen Delle im vierten Quartal? Kann die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2021 wieder wachsen? Und da werde ich zunehmend pessimistisch. Denn schauen Sie sich in unseren Nachbarländern an, in vielen ist es deutlich schlimmer als in Deutschland. Wir wissen nicht, ob die Zahlen nicht auch in Deutschland noch viel stärker steigen. Wir wissen nicht, ob der Lockdown-Light nicht doch noch im Dezember andauern muss oder vielleicht sogar Anfang nächsten Jahres immer mal wieder, ja, dieses Argument der Wellenbrecher, dass man immer mal wieder Restriktionen auflegen muss, um eben keine zweite Welle oder neue dritte Welle zum Vorschein bringen lässt. Also ich bin eher sehr vorsichtig. Ich würde vermuten, wir werden auch im kommenden Jahr eine deutlich schwächere Wirtschaftsleistung in Deutschland haben als das, was die Prognosen im Augenblick sagen, weil wir eben Szenarien machen. Also wir nehmen auch, das tun wir auch am DEW Berlin, müssen halt von der Annahme ausgehen, ja, es wird wahrscheinlich oder wird möglicherweise oder hoffentlich keine dritte Welle kommen und man wird hoffentlich wirtschaftlich nicht zu stark von den neuen Infektionswellen betroffen sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft, sehe ich zunehmend schwindend.
Sie sprechen von der Wichtigkeit des Narrativs, von der Geschichte, die man sich erzählt über den Ausgang dieser Pandemie und den weiteren Verlauf. Wie werden solche Geschichten gebastelt. Also ich mache nun Wirtschaftsjournalismus, da ist man ja auch immer mal wieder damit konfrontiert, aus Zahlen und abstraktem Zeug Geschichten erzählen zu müssen. Wie funktioniert das, wenn es um diese Art von Prognose geht?
Das ist wie ein Kartenhaus, würde ich es mal nennen. Ein Kartenhaus, wo eben ganz viele Elemente zusammenkommen und dann das große Ganze ergeben. Also man fängt an mit Annahmen und sagt, was nehmen wir denn an, wie jetzt die zweite Welle oder eine dritte Welle weitergeht. Und dann sagt man, ja, im Oktober, Mitte Oktober, ja, wir wissen es nicht wirklich. Nehmen wir mal an, dass jetzt eben keine zweite Welle kommt, die nochmal wirklich große Restriktionen erfordert. Das ist dann die erste Annahme. Ja, man muss irgendetwas annehmen. Dann macht man eine weitere Annahme und sagt, was passiert denn im externen Umfeld Deutschlands, also in Europa, in der europäischen Wirtschaft? Hat man Anfang, Mitte Oktober wahrscheinlich gesagt, ja, einige sind stärker betroffen, andere weniger stark, aber es wird schon nicht so schlimm werden. Deshalb nehmen wir mal an, auch dort laufen die Volkswirtschaften relativ gut weiter und damit generieren Nachfrage nach deutschen Exporten. Also deutsche Exporte laufen weiterhin gut. Dann nehmen wir mal an, die Konjunkturprogramme der Bundesregierung sind nach wie vor recht effektiv und helfen Unternehmen zu überleben, sodass es eben jetzt keine Unternehmenspleiten gibt. Damit laufen die Investitionen bei den Unternehmen jetzt relativ stabil weiter. Und wir nehmen mal an, Konsum, es kommt jetzt ein Weihnachtsgeschäft, die Menschen in Deutschland konsumieren ganz ordentlich oder erhöhen das sogar jetzt nochmal im Dezember im Weihnachtsgeschäft. Und dann nehmen wir dort eine gewisse Annahme an. Und dann baut man sich diese verschiedenen volkswirtschaftlichen Bausteine, also was passiert mit der Auslandsnachfrage, was passiert mit den Unternehmen, den Investitionen, was passiert mit dem privaten Konsum von uns Konsumenten, Konsumenten, was macht der denn der Staat, gibt der jetzt mehr Geld aus oder weniger? Das ist sogar relativ, das ist noch das Leichteste, weil da haben wir eine relativ hohe Verlässlichkeit. Und dann baut man das zusammen und versucht, das miteinander konsistent zu machen. Und dann kommt nachher irgendwann eine Zahl raus fürs Wachstum in Deutschland in diesem Jahr. Und eigentlich ist diese Wachstumszahl ziemlich unbedeutend für jeden Einzelnen von uns. Das sagt uns letztlich herzlich wenig. Es sagt uns weder, was ist mit meinem Job? Muss ich mich darum fürchten? Was ist denn mit meinem Unternehmen? Überleben die das jetzt oder nicht? Muss ich in Kurzarbeit? Ja oder nein? Werde ich mich vielleicht auf Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen? Was passiert denn mit meinem Umfeld? Kann ich überhaupt konsumieren? Bleiben die Geschäfte, die Schulen, die Kitas, die Cafés offen oder werden sie wieder geöffnet? Und das sind alles, also diese Zahl, diese minus 5,1%, hat für keinen von uns in unserem tagtäglichen Leben irgendeine Relevanz. Es hat auch keine Relevanz für die Unternehmen, weil jedes Unternehmen völlig anders ist, in einer ganz anderen Branche, ganz anderen Stadt, ganz anderen Umfeld. Und das meine ich mit Narrativ. Man muss eher um diese verschiedenen Bausteine sprechen. Wie sieht's denn bei den Unternehmen im Gastgewerbe aus oder in der Reisebranche? Werden die wieder hochfahren können oder sind die mittlerweile so überschuldet, dass sie viele davon in eine Pleite getrieben werden? Was ist denn mit uns Konsumentinnen und Konsumenten? Werden wir wirklich im Dezember da rausgehen und das Geld raushauen, als gäbe es keinen Morgen oder so wie in den vergangenen Jahren? Oder werden wir uns nicht doch zurückhalten und sagen, naja, ob ich nächstes Jahr meinen Job noch habe und ob das alles, ob ich überhaupt weggehen will und einkaufen will. Und vielleicht will ich auch nicht alles über Amazon bestellen, weil das macht dann auch irgendwie keinen Spaß. Zumindest ist das nicht so das Weihnachtsgeschäft, das, mit dem ich zumindest aufgewachsen bin. Und dann erzählt man darüber, ja, dann versteht man, wie die einzelnen Akteure agieren. Und diese 5,1%, die Sie nennen, das ist dann so ein, das kommt dann so raus aus so einem riesigen Gesamtbrei. Sie haben in Ihrer Frage übrigens gesagt, ja, das ist optimistischer als diese minus 5,5%. Das ist natürlich auch nicht optimistisch. Das ist natürlich immer noch katastrophal, minus 5,1%. Und dann kommen halt die Wertungen rein, ne? Und eine Wertung, immer so eine Prognose hat auch immer eine Wertung, weil man sagt, was haben wir denn vorher erwartet? Was mussten wir denn befürchten oder was haben wir gehofft? Und versuchen das dann zu vergleichen. Und das finde ich interessant, dass wir in Deutschland natürlich auch uns immer mit unseren Nachbarn vergleichen und sagen, guck mal, Frankreich minus 10% in diesem Jahr, Spanien minus 14%, Italien minus 12%. Und dann sagen wir, oh, da sind ja minus 5,1%, super. Aber ist das wirklich der relevante Vergleich? Wieso vergleichen wir uns nicht mit China oder mit Südkorea oder mit Kanada, die deutlich besser fahren? Und das ist, glaube ich, die Aufgabe auch für mich als Wissenschaftler und als Ökonom und jemand, der diesen Wissenstransfer macht, die Politikberatung macht, eine Geschichte zu erzählen, die Zahl einzuordnen und zu sagen, was sind denn die Risiken? Könnte es viel schlimmer kommen? Was heißt denn das für Jobs? Was heißt denn das für Menschen in ihrem tagtäglichen Leben? Und das meine ich eigentlich, weshalb ich mir wünschen würde, dass die Medien sich nicht immer auf diese Zahl konzentrieren. Ich verstehe es natürlich, weil es einfach ist. Da ist eine Zahl, da kann man drüber debattieren. Aber was wirklich wichtig ist, ist doch, wie betrifft es die Menschen? Wer ist davon betroffen? Wer zahlt dafür einen hohen Preis? Und da muss ich sagen, mache ich mir riesige Sorgen. Ich glaube, wir sind mit all diesen Prognosen zu optimistisch. Wir unterschätzen die Risiken. Und ich mache mir große Sorge für nächstes Jahr.
Wir haben nun auch schon häufiger darüber gesprochen, dass die Politik eine recht optimistische Herangehensweise hat. Natürlich auch, das ist natürlich auch immer systemimmanent. Also man möchte natürlich als Bundesregierung sich nicht hinstellen und sagen, übrigens Kinder, morgen geht die Welt unter. Aber wenn Sie jetzt sagen, es gibt da durchaus Grund zur Sorge, was wiederum heißt das dann fürs politische Handeln? Also heißt das, es müssten eigentlich schon jetzt bestimmte Weichen gestellt werden? Oder ist die Situation, ist der Ausblick gerade so konfus, ist so wenig klar darüber, wie dieses nächste Jahr aussehen wird, dass man da aktuell noch gar nicht handeln kann?
Man kann nicht wirklich handeln. Man kann nicht wirklich sagen, wir machen jetzt nochmal ein Konjunkturprogramm. Ich denke, die Bundesregierung wird gezwungen sein, nochmal Anfang nächsten Jahres oder Mitten nächsten Jahres nochmal ein Konjunkturprogramm aufzulegen. Ich denke, da wird kein Weg dran vorbeigehen. Aber man kann jetzt, also das, was die Politik im Augenblick in der Wirtschaftspolitik tun kann, ist sehr begrenzt. Und das ist schwierig auch Menschen zu erklären, dass der Staat eben nicht der Allmächtige ist, der jetzt alle Jobs sichern kann und alle Unternehmen retten kann und die Wirtschaft aus dieser Krise ziehen kann. Der Staat kann diesen Schmerz lindern, also er kann helfen, er kann unterstützen, aber eben das wirtschaftliche Problem nicht lösen. Und wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an, der deutsche Staat sagt jetzt, oh, wir wollen jetzt aber den Konsumentinnen und Konsumenten nochmal richtig helfen. Und jetzt machen nochmal einen Kinderbonus. Ja, fand ich eigentlich eine ganz gute Maßnahme, weil es halt die direkt betroffenen Familien denen geholfen hat und direkt geholfen hat, unmittelbar. Wir machen jetzt nochmal einen Kinderbonus. 300 Euro kriegen die nochmal in die Tasche. In einer solchen Phase von einer so enormen Unsicherheit in dieser zweiten Welle, in denen Geschäfte, Bars, Restaurants oder einige Geschäfte und Bars, Restaurants geschlossen sind, was würden die Menschen machen? Die hätten eine so hohe Unsicherheit, dass sie allermeisten würden die 300 Euro nehmen und sagen, ich gebe das Geld nicht aus, ich lege es mal auf die hohe Kante, weil einfach die Unsicherheit so hoch ist oder ich das Geld gar nicht ausgeben kann. Und dann hat der Staat ja auch nichts gewonnen, weil der Staat will ja den Konsum anstoßen, er will ja die Wirtschaft in Gang bringen. Und in einer so schwierigen Lage ist häufig das Beste, was der Staat tun kann, ein klares Signal abgeben, Vertrauen schaffen, zu sagen, wir stehen bereit, macht euch keine Sorgen, wir tun alles, was wir können und auch was wir in der Vergangenheit schon getan haben, um möglichst viele Jobs zu retten und möglichst vielen Unternehmen unter die Arme zu greifen, also letztlich Vertrauen schaffen. Und so eine Krise geht immer vor allem in erster Linie um Vertrauen. Wenn Unternehmen kein Vertrauen haben, dass sie in 2-3 Jahren eine Zukunft haben, dann werden sie auch jetzt zumachen und sagen, okay, ist gar nicht relevant, ob ich jetzt die nächsten 3 Monate überleben kann. Ich werde die nächsten 3 Jahre nicht überleben können. Und das Gleiche gilt mit Konsumenten. Wenn die Angst haben, Sorge haben um ihre Gesundheit oder um ihren Job, dann werden sie ihr Verhalten ganz grundlegend verändern. Und ich glaube, man kann den Menschen nicht häufig genug sagen, der Staat kann nicht alles wuppen, kann die Wirtschaft nicht alleine retten. Und er muss auch flexibel agieren können. Also er kann auch heute noch nicht sagen, was er im Januar oder im März tun muss oder tun wird, weil keiner weiß, was kommen wird, wie es im März aussehen wird, ob wir dann in einer verlängerten zweiten Lockdown von 4-5 Monaten sind, wo man immer mal wieder lockert und dann wieder anzieht, oder ob die Wirtschaft wirklich wieder hochgefahren ist und wir sagen können, ach, jetzt haben wir es doch überkommen. Und natürlich letztlich, der Schlüssel, über den wir heute auch sprechen wollten, ist die Frage, gibt es dann eine Impfung? Ist es dann vorbei? Kann dann wirklich im März angefangen werden, dass der Impfstoff ausgerollt wird, dass vielleicht Ende nächsten Jahres dann in Deutschland so viele Menschen geimpft sind und auch weltweit, dass die Wirtschaft dann wirklich wieder komplett hochfahren kann, das kann Ihnen auch kein Politiker, das kann Ihnen auch kein Virologe beantworten.
Der Staat befindet sich in der ekligen Situation, einerseits Vertrauen schaffen zu müssen, andererseits aber nicht sagen zu können, was er macht, was er machen wird. Damit diese Vertrauensbildung funktioniert, muss der Staat sich darauf verlassen können, dass er einen Vertrauensvorschuss von Seiten der Bevölkerung hat, dass die Bevölkerung, wenn der Staat sagt, ja, wir kümmern uns und wir werden uns zu gegebener Zeit dann auch kümmern, wenn wir wissen, wie wir uns kümmern können, ist der Staat darauf angewiesen, dass die Bevölkerung das trägt. Ist das realistisch?
Es ist von vielen zu optimistisch. Viele Menschen erwarten zu viel vom Staat und haben das Gefühl, der Staat muss doch jetzt mal. Und das ist schon problematisch, weil es einfach nicht der Realität entspricht. Und wir sehen es ja jetzt auch bei den Unternehmen. Der deutsche Staat rettet Lufthansa und gibt häufig für einige Unternehmen recht großzügige Überbrückungshilfen und Kreditgarantien. Jetzt kommen viele andere Unternehmen und sagen, ach, guck mal, die haben die Lufthansa gerettet, die haben sich damit mit 7 Milliarden Euro mit direktem Eigenkapital oder mit ähnlichen Garantien dran beteiligt. Das wollen wir jetzt auch. Wenn Lufthansa das kriegt, dann kriegen wir das doch hoffentlich wohl auch. Und dadurch entstehen Erwartungen, völlig falsche und völlig überzogene Erwartungen, was der Staat kann und was er nicht kann. Und der Staat kann sich nicht an Dutzenden oder Hunderten oder Tausenden Unternehmen beteiligen, die jetzt Hilfe benötigen. Und da reden wir nicht um Tausende, da reden wir um Hunderttausende von Unternehmen. Wir haben knapp 3 Millionen Unternehmen in Deutschland. Da können Sie sicher sein, dass die allermeisten, die große Mehrheit davon, Probleme hatten in dieser Corona-Krise. Und den Unternehmen das zu erklären, zu sagen, nee, vielleicht kann der Staat sich an 5 oder 6 Unternehmen beteiligen, aber nicht mehr, weil er einfach gar nicht die Kompetenz hat. Wie soll er denn entscheiden, welches Unternehmen wie viel bekommt, zu welchen Konditionen, mit welchen Auflagen, wie das Geld dann irgendwann vielleicht auch wieder zurückgezahlt wird oder abgezogen wird? Das geht ja gar nicht. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl im Augenblick in Deutschland, dass der Staat sehr schnell und auch sehr entschieden eingreift. Und das ist gut, das ist richtig, weil es eben Vertrauen schafft. Aber es entsteht auch eine Erwartungshaltung, der Staat könne hier und müsse jetzt bitte doch auch mal Unternehmen übernehmen und sich beteiligen und vielleicht sogar teilverstaatlichen. Damit könne er die Wirtschaft retten. Und da muss man den Menschen einfach sagen, das geht nicht, das kann kein Staat dazu, hat er keine Kompetenzen, dann um solche Kompetenzen aufzubauen, bräuchte man wahrscheinlich 10 Jahre und auch dann wäre der Staat ein schlechter Unternehmer, weil dazu haben wir eine Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft, dass der Staat eben, weil der Staat es eben nicht gut kann, ein Unternehmen zu leiten. Und ja, ich glaube, wir haben da einfach im Augenblick überzogene Erwartungen.
Dann lassen Sie uns mal jenseits des Atlantiks schauen. Auch dort gibt es große Erwartungen. Inwieweit die überzogen sind, wird sich noch zeigen. Als die letzte Folge dieses Podcasts aufgezeichnet wurde, vor einer Woche, sah es noch aus, als könnte sich Donald Trump eine zweite Amtszeit sichern. Mittlerweile ist klar, dass der nächste US-Präsident mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, muss man sagen, Joe Biden heißen wird. Es steht also ein Machtwechsel bei unserem wichtigsten Handelspartner an. Wir haben auch hier im Podcast immer gesagt, die Erholung von der Corona-Krise wird zu einem erheblichen Teil auch davon abhängen, wie gut sich die Weltwirtschaft und auch die US-Wirtschaft von der Corona-Krise erholt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass am 20. Januar 2021 ein Präsident Biden ins Weiße Haus einzieht, glauben Sie, dass das die Erholung von dieser Pandemie erleichtern wird? Und wenn ja, wie?
Eine neue US-Regierung unter Joe Biden wird die Bewältigung der Corona-Krise wahrscheinlich verbessern. Ich hoffe und denke doch, dass er eine Strategie hat, wie er die Ausbreitung des Virus in den USA begrenzen wird, wie er auch mehr Ruhe und mehr Stabilität politisch gesehen in den USA auch schon recht schnell hinbekommen kann. So gesehen wird das sicherlich sich positiv wirtschaftlich auf die USA auswirken. Aber ich glaube, dieser Effekt wird gering sein. Das wird nicht der große Game Changer, wie man im Englischen sagt, sein, dass jetzt die amerikanische Wirtschaft sich da auf einmal jetzt erholt und boomt und auf einmal eine komplette Kehrtwende hinlegt. Das wird nicht passieren. Deshalb glaube ich, kurzfristig wird diese Wahl wirtschaftlich gesehen relativ wenig verändern, weil eben im Augenblick das dominante und das bestimmende Element das Virus ist und die globale Weltwirtschaft, die im Prinzip fast alle Länder davon betroffen sind. Aber es könnte oder es wird mit Sicherheit die Erwartungen in den USA, aber auch weltweit grundlegend verändern. Das, was wir in den nächsten 4 Jahren an Wirtschaftspolitik in den USA zu erwarten haben, damit natürlich auch, was weltweit passieren wird. Ich nehme an, dass Joe Biden nicht nur beim Pariser Klimaschutzabkommen sich wieder beteiligen wird, wieder zustimmen wird, dass er die Bekämpfung globaler, multilateraler Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation, aber auch der Welthandelsorganisation, das stoppen wird und da auch wieder kooperieren wird. Und ich vermute auch, dass er einheimisch in den USA ein großes Konjunkturprogramm auflegen wird. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Und das heißt erst einmal für die USA, dass die Wirtschaft sich besser entwickeln könnte, als viele bisher erwartet haben. Diese Erwartung, wir haben eben über Vertrauen gesprochen, ist wichtig, gerade so einer Pandemie. Und das wird sicherlich dann auch längerfristig helfen. Aber ich befürchte, gerade in Deutschland haben wir überzogene Erwartungen, was eine Biden-Präsidentschaft wirklich wirtschaftlich für Deutschland bedeutet. Denn so diese Erwartung, Biden wird jetzt die Handelskonflikte beilegen und wird auf Deutschland zukommen und sagen, du macht alles, habt alles super gemacht mit euren riesigen Handelsüberschüssen gegen die USA und global gesehen. Das ist doch toll, wie ihr das macht, ihr Deutschen, mit Nord Stream 2. Auch ganz klasse, macht das mal gerne weiter so. Wir interessieren uns dafür nicht. Das ist eine Illusion. Ja, es fällt schwer manchmal zu sagen, aber Trump hat in einigen Kritikpunkten durchaus recht gehabt. Er hat recht gehabt, den China hohen Protektionismus vorzuwerfen. China spielt nicht nach globalen Regeln. Die haben verschaffen sich extrem starke Vorteile im globalen Handel und lassen ausländische Unternehmen, geben nicht die gleichen Bedingungen und gleichen fairen Chancen im einheimischen Markt in China, wie wir das in Europa oder in den USA chinesischen Unternehmen geben. Und das Gleiche gilt für Deutschland. Auch wir müssen selbstkritisch in den Spiegel schauen und verstehen, dass unsere riesigen Handelsüberschüsse, wir hatten in den letzten Jahren immer wieder 7, 8, 9% zum Teil Handelsüberschüsse, 250 Milliarden Euro, was wir jedes Jahr mehr erarbeitet haben und Güter und Dienstleistungen, die wir exportiert haben, weil wir eben auch hochprotektionistisch sind und anderen Unternehmen nicht den gleichen Wettbewerb ermöglichen in Deutschland durch viele Restriktionen, durch Bürokratie, wie das andere Länder deutschen Unternehmen erlauben. Und also sprich, auch ein Joe Biden wird Deutschland in die Pflicht nehmen und wird sagen, ihr müsst euch öffnen, ihr müsst diesen Protektionismus abbauen, ihr müsst eure Handelsüberschüsse abbauen. Nur so kann eine Partnerschaft gelingen. Ganz zu schweigen von NATO und den Beitrag zu Verteidigungsausgaben und zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und Außenpolitik. Also ich bin überzeugt, dass Joe Biden seine gesamte Energie erst einmal darauf verwenden wird, die internen Gräben innerhalb der USA, diese große soziale Polarisierung zu adressieren. Und da wird er nicht großartig anders vorgehen als an Donald Trump, was die Außenwirtschaftspolitik betrifft. Er wird also die Welt bitten und denen sagen, ihr müsst kooperieren, ihr müsst fairer mit den USA umgehen, damit auch neue Jobs in den USA entstehen können, damit dort keine weiteren Jobs verloren gehen. Und das heißt, ich erwarte, dass ein Joe Biden sicherlich sehr viel umgänglicher ist, dass er ein verlässlicher Partner sein wird, dass er einige der Fehler von Pariser Klimaschutzabkommen über andere Themen rückgängig machen wird. Aber in der Sache wird er hart bleiben und ja, er wird es wahrscheinlich cleverer machen als an Donald Trump und damit vielleicht auch erfolgreicher. Also ich glaube, wenn wir eine bessere transatlantische Beziehung mit den USA wollen in den kommenden 4 Jahren, und ich halte das als die oberste Priorität für uns in Deutschland und Europa, dann müssen wir uns in Deutschland, Europa ändern, eigene Fehler eingestehen und uns selber verändern.
Eine der Baustellen, die es natürlich unter Trump gibt und die wahrscheinlich auch unter Biden erhalten bleiben wird, ist das Verhältnis zu China. Der amtierende US-Präsident hat einen richtig gehenden Handelskrieg mit China angezettelt oder jedenfalls einen Konflikt, der streckenweise sehr kurz vor einem Handelskrieg stand. Wir können nun davon ausgehen, dass unter Joe Biden natürlich, Sie haben es skizziert, das Vorgehen gegenüber einem Partner wie China sich nicht grundlegend verändern wird. Es wird eher so gemunkelt, dass es wahrscheinlich um ein stärkeres international koordiniertes Vorgehen geht. Für uns als Deutschland ist das natürlich schwierig. Deutschland ist als ein Land, was stark wirtschaftlich von China abhängt, gerade was auch die deutsche Autoindustrie angeht. Welche Folgen, glauben Sie, könnte so eine Verlagerung auf der US-Seite, also hin zu einem, wir greifen China nicht mehr alleine an, sondern wir fordern das von unseren Alliierten mit ein. Welche Folgen könnte das für Deutschland haben?
Das würde ultimativ für Deutschland, wäre ein riesiger Gewinn. Denn den größten Schaden des Verhaltens von China entsteht nicht unbedingt den USA, sondern eben auch sehr offenen Volkswirtschaften, die sehr abhängig sind von Exporten. Dazu gehört eben auch Deutschland. Wir sehen, wie deutsche Unternehmen, welche Bedingungen sie in China erfüllen würden. Wir sehen, wie das bei intellektuellen Eigentumsrechten gehandhabt wird, dass China dort sich eben nicht an globale Regeln hält. Ich glaube, die einzige Art und Weise, wie man mit China umgehen kann, ist, dass man gemeinsam Ansatz hat zwischen USA und Europa, zwischen der Europäischen Union und den USA. China ist eine beeindruckende Volkswirtschaft, beeindruckendes Land, ist mittlerweile wahrscheinlich die größte Volkswirtschaft der Welt, mittlerweile die USA überholt und ist potenziell bleibt es ein wichtiger Partner. Aber das, was im Augenblick nicht erreicht wird, wir haben einen Systemwettbewerb, in dem jedes Land einen America First, China First macht. Also jeder versucht, seine eigenen Interessen zu wahren. Und Europa und Deutschland fallen da im Augenblick ein bisschen hinten runter, weil wir letztlich in Europa nicht mit einer Stimme sprechen. Deutschland ist ein kleines Land, eine kleine Volkswirtschaft. China, ja, sicherlich nimmt China und die chinesische Regierung Deutschland ernst, aber im Vergleich zu der gigantischen chinesischen Volkswirtschaft ist die deutsche winzig und hat nicht die Bedeutung für China, wie umgekehrt China für Deutschland. Und das heißt, wenn wir wollen, dass wir global faire Wettbewerbsbedingungen haben, wo alle nach den gleichen Regeln spielen, dann können wir China nur davon überzeugen, das zu tun, indem die USA und Europa gemeinsame Sache machen. Sagen, wir haben jetzt diese gemeinsamen Regeln, die wollen wir, dass sie global angewendet werden und wir wollen bitte auch, dass China sich daran hält. Und deshalb plädiere ich für ein transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa, wo man sich auf gemeinsame Standards einigt.
Gut, aber dazu muss man ja zwei Sachen sagen. Einmal natürlich, der Weg dahin wird steinig. Es gibt in den USA, gerade sofern das von hier nachverfolgbar ist, überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Freihandelsabkommen. Das ist weder links noch rechts im politischen Spektrum gerade Thema. Joe Biden hat sich jedenfalls nie hingestellt und gesagt, wir brauchen jetzt ein Freihandelsabkommen. Da ist die Stimmung also auf amerikanischer Seite sehr anti. Und dann muss man natürlich sagen, selbst wenn es diese Bemühungen gäbe, würde ja trotzdem Deutschland wenigstens in der Übergangsphase, also gerade wenn es darum geht, wie China eventuell Gegendruck aufbaut, ziemlich gefährdet sein. Also schlicht dadurch, dass wir natürlich, also gerade unsere Autoindustrie, sehr auf den guten Willen der chinesischen Führung angewiesen sind, um da überhaupt arbeiten zu können, eben aufgrund dieser Marktkontrolle, die es da natürlich gibt. Gehört es da nicht auch zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, das wäre natürlich schön, wenn es das gäbe, aber A, dass das umsetzbar ist in nächster Zeit, ist relativ unwahrscheinlich und B, die Übergangsphase wäre dann auch relativ steinig für die deutsche Wirtschaft.
Die Übergangsphase wäre steinig, nur das sagt die deutsche Wirtschaft und viele deutsche Unternehmen bereits seit 20 Jahren, oh, wir können da jetzt nicht zu hart mit China sein, weil wenn wir das machen, dann haben wir nicht mehr den gleichen guten Zugang zu China und dann entstehen da nicht die riesigen Gewinne für uns, dann wird es schwieriger. Nur wenn Sie diese Logik folgen, dann wird jedes Jahr, dass Sie länger warten, der künftige Weg noch steiniger, noch schwieriger, weil China noch größer, noch mächtiger, noch einflussreicher ist und noch bedeutsamer ist für die Unternehmen. Also die Abhängigkeit der Weltwirtschaft und auch gerade der deutschen Volkswirtschaft von China wächst mit jedem Jahr. Und deshalb ist meine Antwort auf Ihre Frage, je früher die USA und Europa sagen, okay, wir müssen diesen globalen Protektionismus, diesen globalen Wirtschaftskrieg, würde ich es nicht nennen, aber Wirtschaftskonflikt, den müssen wir jetzt beenden. Je früher Europa und USA das machen können, desto besser. Denn die wirtschaftliche Macht global gesehen verschiebt sich massiv Richtung Asien und massiv Richtung China jedes Jahr. Und mit dieser Pandemie hat dieser Verlagerungsprozess nochmal zugenommen. Die Chinesen wachsen wieder, die haben eine bubende Volkswirtschaft, die haben das Virus zum größten Teil oder sehr viel besser bewältigt, diese Pandemie, als die Demokratien in Europa oder in den USA. Und deshalb ist es umso dringender, dass die USA und Europa eben nicht noch mal 4 Jahre warten und sagen, ach, wird aber steinig für Deutschland, das müssen wir jetzt mal abwarten, sondern dann sind sie irgendwann in 5 oder in 10 Jahren in der Situation, in der China die Bedingungen diktiert und sagt, so, jetzt spielt ihr alle nach unseren Regeln. Und dann ist es für deutsche Unternehmen noch viel schwieriger. Und dann ist der Weg, der dann beschritten werden muss, noch viel steiniger. Deshalb glaube ich schon, dass es geht letztlich um einen Systemwettbewerb, wo es auch um Werte geht. Und ich habe vor einigen Wochen einen Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen multinationalen Unternehmens gehört, der sagte, ja, wir müssen wirtschaftliche Interessen über Werte gegenüber China setzen. Das ist wichtiger. Und da würde ich ganz entschieden widersprechen. Wenn wir um Standards sprechen, also Datenschutzstandards, Schutz der persönlichen Rechte jedes Einzelnen, um ethische Standards, dann politische Standards, dann geht es um Werte. Und die große Frage, wenn wir unsere Werte, unsere soziale Marktwirtschaft, das, was uns am Herzen liegt, schützen wollen und auch in der Zukunft haben wollen und auch damit unsere Volkswirtschaft schützen wollen, dann geht kein Weg dran vorbei, dass es eine Einigung zwischen USA und der EU gibt. Sie haben recht, ein Joe Biden wird sicherlich nicht aus Freude auf und abspringen und sagen, ja, ganz toll, wir machen jetzt ein Freihandelsabkommen mit Europa. Vielleicht muss man es anders nennen. Vielleicht muss man es nicht Freihandelsabkommen nennen, denn es geht eigentlich nicht um Zölle, also freien Handel, wo jetzt Zölle eliminiert werden, sondern es geht um was anderes. Es geht um gemeinsame Standards, um gemeinsame Regeln. Und vielleicht muss man dem Kind einen anderen Namen geben, damit es gelingt. Aber letztlich wäre die Botschaft an Joe Biden, wir sind bei Ihnen oder bei dir, dass wir global diese Verzerrungen beheben müssen. Lass uns das gemeinsam machen. Lass uns erstmal gemeinsam entschließen, wie denn die Regeln aussehen sollen und dann eben China davon überzeugen.
Es gibt eine andere Variante, die wahrscheinlich wesentlich schneller wäre und bei der mich sehr interessieren würde, was Sie davon halten. Und zwar, es gab ja mal natürlich dieses berühmt-berüchtigte Freihandelsabkommen TTIP, das noch irgendwo in der Schublade liegt, aber über das schon länger nicht mehr gesprochen wurde. Es gab aber auch noch was anderes. Es gab die Transpazifische Partnerschaft, TPP. So, TPP wurde umgesetzt. Dieses Abkommen gibt es, das ist auch aktiv. Die USA sind unter Trump ausgestiegen, sind also nicht Teil dieses Plans. TPP hatte aber explizit, als es geschaffen wurde unter Obama, explizit das Ziel, eben China wirtschaftlich nicht unbedingt zu isolieren, aber es doch mit Ländern zu umgeben, die alle anderen Standards folgen, als China das nun tut. Wäre es unter dem Zeitdruck, den Sie ja skizziert haben und der Dringlichkeit einer schnellen Aktion da, nicht vielleicht sinnvoll zu sagen, unter diesen Vorzeichen, anstatt dass die Europäer und die Amerikaner jetzt versuchen, sich ein eigenes System zu bauen, treten wir einfach diesem Ding bei. Also ich meine, Europa jetzt als transpazifisch zu bezeichnen, ist ein bisschen ambitioniert, aber es ist ja auch nur ein Name. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, um dieses Problem schneller zu lösen?
Schneller zu lösen, nein. Es effektiver zu machen, potenziell ja. Das Problem ist eigentlich von einer jetzt eine ökonomischen Perspektive, will man, das Erstbeste sind multilaterale Abkommen, dass man alle Länder in der Welt an einen Tisch bekommt und sagt, komm, wir verhandeln, es soll für alle was dabei sein, wir wollen alle gemeinsam das machen. Das hat sich dann aber in den letzten 20 Jahren als unmöglich erwiesen, weil jedes Land andere Interessen hat und damit sind globale multilaterale Abkommen gescheitert. Heißt, Man ist dazu übergegangen, sehr viele bilaterale Abkommen zu machen. Und TPP ist jetzt nicht bilateral, sondern einige andere asiatische Länder dabei, also nicht China. Trotzdem ist es eher ein sehr schwaches Abkommen, weil es eben nicht besonders ambitioniert bei Standards ist. Es geht vor allem eher um Zölle. Das ist nicht der große Wurf, sagen wir so. Weil einfach auch sehr unterschiedliche Länder dabei sind, die mit unterschiedlichen Interessen. Sprich, was wirklich schneller geht, und schnell ist relativ, ist ein bilaterales Abkommen. Und selbst bilaterale Handelsabkommen dauern im Durchschnitt 7 Jahre, um sie zu diskutieren, sich abzustimmen, jedes einzelne Detail festzulegen. Und das macht es so unglaublich schwierig. Wenn Sie dann sagen, wir wollen nicht nur 2 Volkswirtschaften, also EU und USA haben, sondern wir wollen jetzt auch noch Japan, Südkorea, Indonesien und vielleicht noch Vietnam und Indien. Und dann kommen Sie in eine Lage, wo Sie wissen, da werden wir wahrscheinlich in 10 Jahren auch dastehen und dann irgendwie nur ganz minimale Veränderungen hinbekommen. Also in einer idealen Welt, wo das funktioniert, wo man Multilateralismus wirklich gut realisieren kann, haben Sie sicherlich recht. Aber in der Praxis zeigt sich, dass der bessere Weg erstmal ist, mit bilateralen Abkommen anzufangen und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt ein bilaterales Abkommen, jetzt können andere Länder beitreten. Und das beste bilaterale Abkommen sind eben zwischen den 2 größten Volkswirtschaften der Welt, zwischen USA und Europäischer Union. Und wenn die 2 Großen mit fast 50% der Weltwirtschaftsleistung sagen, so, wir wollen diese Standards, wer möchte beitreten? Dann werden ganz viele kommen und sagen, ja, möchten wir auch. Wir können sicher sein, dass Großbritannien als allererstes einen Finger hebt und sagt, oh, da können wir nicht fehlen. Und dann kommt Kanada und dann kommt Südamerika, dann kommt aus dem Mittleren Osten, aus Afrika. Und eben dann auch aus Asien. Bin mir sicher, dass Japan auch sagen wird, ja, da möchten wir auch dabei sein. Und über diesen Weg dann zu sagen, wir fangen an mit den 2 größten und dann können andere Länder beitreten, das halte ich für den sehr viel schnelleren und damit auch erfolgsversprechenden Weg, als jetzt anzufangen mit multilateralen Abkommen, die Ewigkeiten dauern und dann wahrscheinlich auch nicht zum Ziel führen.
Wir haben skizziert, warum das eventuell ein bisschen ambitioniert ist, das schnell zu machen. Trotzdem natürlich, Sie erklären ja sehr überzeugend, warum das sein muss und vor allen Dingen, warum es schnell sein muss. Sehen Sie irgendwelche Anzeichen, dass es dieses Verständnis gibt auf politischer Seite, dies und jenseits des Atlantiks? Und was sind Ihre Hoffnungen, dass wir das wenigstens in einer ersten beiden Präsidentschaft angestoßen, wenn schon nicht umgesetzt kriegen?
Ich bin hoffnungsvoll, aber nicht sehr optimistisch, denn das Problem ist, dass eigentlich alle Länder der Welt im Augenblick mit sich selbst beschäftigt sind. Und das gilt für die USA genauso wie für China, aber gerade für die USA mit 70 Millionen Amerikanern, die für Trump gewählt haben. Trotz dieser 4 Jahre zeigt ja, wie tief die Polarisierung in den USA ist, wie verzweifelt viele Menschen sind, wirtschaftlich, sozial, dass sie sagen, ich fühle mich von diesen alten Eliten, zu denen Joe Biden ja auch gehört, der alten politischen Eliten, nicht mitgenommen. Und seine Aufgabe wird sein, erst einmal diese Polarisierung zu adressieren. Ich glaube, es hat sehr viel auch mit ökonomischer Ungleichheit zu tun, dass ganz, ganz viele Menschen der Mittelschicht abgehängt wurden. 40% der Amerikaner haben heute geringere reale Einkommen als noch vor 40 Jahren. Und das ist also nicht ein Thema von nur von Menschen, die arm sind und wirklich am unteren Ende sind, sondern ganz viele der Mittelschicht, die ihren amerikanischen Traum dahinschwimmen sehen, sagen, der existiert für uns nicht mehr und für unsere Kinder nicht mehr. Deshalb wird Biden eher mit seinem Land beschäftigt sein, wird jetzt seine Energie nicht drauf verbringen, global den Polizisten zu spielen oder den Feuerwehrmann, der jetzt da Konflikte löst. Wir Europäer, glaube ich, leben immer noch in der Illusion zu stark. Die Amerikaner werden das schon machen. Wir können und wollen keine globale Verantwortung übernehmen und sind eher mit uns in Europa beschäftigt, mit unseren eigenen Problemen. Und da würde ich mir, also mein wichtigstes Plädoyer oder meine wichtigste Hoffnung wäre, dass wir Europäer jetzt mehr Verantwortung übernehmen, dass wir auf Biden zu gehen und sagen, wir verstehen, du hast eine riesige Aufgabe in den USA, wir wollen Verantwortung übernehmen, komm, wir lassen uns gemeinsame Sachen machen, hier sind ein paar Vorschläge, wie wir das tun könnten, wie wir das erfolgreich machen könnten und nicht darauf warten, dass Biden jetzt die Politik eines Obamas oder eines Bill Clintons aus den 90er Jahren oder selbst davor noch, wo die USA letztlich die einzige wirkliche Weltmacht waren, die für Stabilität wirtschaftlich, politisch, geopolitisch global gesorgt haben. Das wird nie wieder passieren. Und meine größte Hoffnung liegt darin, dass Europa endlich mal mehr Verantwortung übernimmt, mehr mit einer Stimme spricht. Dazu müssen wir auch in Deutschland, gerade in Deutschland, bereit sein, auch mehr Souveränität auf europäischer Ebene zu teilen. In ganz vielen Bereichen von Außenpolitik über Wirtschaftspolitik, Währungspolitik auch zu verstehen, wie wichtig der Euro ist. Das ist meine beste Hoffnung. Und klar, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden wahrscheinlich sagen, ja, oh, das ist aber nicht besonders realistisch. Das mag sein, aber ich glaube, ohne ein stärkeres Europa wird diese transatlantische Partnerschaft in den nächsten 4 Jahren sich nicht stark verbessern können.
Hoffen wir, dass es klappt. Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Graydon.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich, Sie hören diesen Podcast, dazu sind Sie zu beglückwünschen. Aber vielleicht kennen Sie Menschen, die diesen Podcast noch nicht hören. Diesen Menschen müssen Sie natürlich helfen. Weisen Sie darauf hin, dass man diesen Podcast in so ziemlich jeder entsprechenden Ecke des Internets findet, ihn dort auch abonnieren kann. Dann muss man gar nichts machen, kriegt jeden Mittwoch einfach so eine neue Folge. Wenn Sie Fragen, Anregungen für uns haben, freuen wir uns darüber immer sehr. Am besten per E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.